Herzlich willkommen zu Clubsachen. Der Podcast, bei dem alle NEOS-Abgeordneten ihre Erfahrung und Expertise einbringen.
Die Gespräche dazu führe ich, Tina Schmidhofer.
Herzlich willkommen. Ein Handy, das noch am Todestag aus der Hand gegeben wurde. Eine Smartwatch, deren Auswertung mehr als 2 Jahre gedauert hat. Ein Laptop, bei dem die Spur nicht erst bei der Auswertung beginnt, sondern schon bei der Frage, durch welche Hände, Daten, Kopien und USB-Sticks der gegangen ist. Das klingt vielleicht nach einer True-Crime-Folge, dafür gibt's andere Podcasts, aber in diesem Gespräch geht's nicht nur darum, den Tod von Christian Pinacek neu zu erzählen, sondern eher darum, was danach sichtbar geworden ist. Entscheidungswege, Näheverhältnisse, Beweisketten und die Frage, was im sogenannten System Pinacek überhaupt möglich war. Und darüber spreche ich mit Sophie Wotschke, Abgeordnete zum Nationalrat und dort Sprecherin für Justiz, Asyl und Migration und Jugend. Dazu Jonas, Bundesvorsitzender und für unser Gespräch besonders wichtig, NEOS-Fraktionsführerin im Pinacek-Untersuchungsausschuss. Schön, dass du da bist, Sophie.
Ich freue mich sehr, da zu sein.
Wir reden darüber, was der Ausschuss bisher gezeigt hat, wie diese Arbeit hinter den Kulissen aussieht und wie du dich auf einen Urausschuss vorbereitet hast. Es geht um Handy, Smartwatch, Laptop, um Verantwortung in Behörden und auch darum, warum man manchmal sehr bewusst vielleicht auch keine Fragen stellt. Auch darum wird es heute gehen. Starten wir vielleicht damit, alle ins Boot zu holen. Wenn du jemanden, der nur die Schlagzeilen kennt, Urausschuss, Pinacek, wo würdest du da anfangen? Was müssten die Leute wissen?
Ich glaube, der Startpunkt ist einmal die Person Christian Pinacek, der ja als Sektionschef einerseits von den Einzelstrafsachen, andererseits von der Straflegistik, also der Gesetzgebung, einfach ein unglaubliches Monopol hatte in diesem Justizministerium. Also der war dort unter anderem, direkt eigentlich nach dem Minister, wahrscheinlich der mächtigste Mann. Er war auch die Person, die den Medienkontakt gemacht hat. Er hat irgendwie Journalisten immer erklärt, was heißt das, dieses Urteil, wie funktioniert das Recht, und hatte so auch informell einfach eine ganz, ganz große Machtfülle angesammelt. Es gab dann, und das Verhalten wurde schon in vergangenen Urschüssen untersucht, gewisse Chats, gewisse Vorwürfe, insbesondere zur Frage der Informationsweitergabe. Also hat Christian Pilnacek eine Hausdurchsuchung im Vorhinein verraten, hat einen zu nahen Kontakt zur Politik gehabt. Da gibt es eben Chats, insbesondere wenn man an Gernot Blümel denkt, wo er gesagt, naja, Hausdurchsuchung bei Gernot Blümel, was für eine Frechheit, wer legt Beschwerde ein, Klammer auf, Beschwerde gegen seine eigene Behörde, und was soll das eigentlich? Also hier auch ein großes Nahverhältnis zur Politik, und genau diese Person und dieses politische Nahverhältnis, das macht diesen Fall eigentlich so brisant und spannend, und das macht ihn auch politisch spannend. Jetzt gab es dann nach dem Ableben von Christian Pinacek am 20. Oktober 2023 Ermittlungen. Und da ist aus unserer Sicht schon einiges schiefgelaufen. Insbesondere auch dadurch, dass der Suizid direkt am selben Tag verkündet wurde, ohne dass man überhaupt die Obduktion hatte, ohne dass man genug eigentlich Ermittlungsergebnisse hatte an diesem Tag, wo dann in der Bevölkerung eine große Skepsis gewachsen ist, wo es dann ja auch mehrere Bücher gibt, die sich diesem Thema widmen und wo man im Wesentlichen sieht, wie Kommunikation nicht funktionieren sollte und wie man den Nährboden bereitet für Verschwörungstheorien, wo ich aber jetzt diesen Urschuss auch wichtig finde, um genau diesen Verschwörungstheorien auch mit denen auch aufzuräumen und zu schauen, was da wirklich passiert ist.
Bevor wir gleich zu Handy, Smartwatch und Laptop kommen, interessierst mich erstmal du. Von außen sehen wir Mikrofone, wir sehen Aktenstapel, Auskunftspersonen, aber die eigentliche Arbeit beginnt ja lange, bevor jemand diesen Saal betritt. Wie hast du dich dann beruflich, aber auch privat auf den Urausschuss vorbereitet?
Der wichtigste Schritt war, weil wir haben ein komplett neues Urausschussteam mit 3 ganz, ganz tollen Referenten, und offen gesagt, der wichtigste Schritt war einfach, die Personen auswählen und zu schauen, dass sie richtig gut sind, und sie sind richtig gut, juristisch top, inhaltlich top, kennen jeden Aspekt von diesem Fall. Wie ich würde auch meinen, kein anderes Urausschussteam, das in diesem Raum sitzt. Und das war das mit Abstand Wichtigste, weil wenn die super arbeiten, und das tun sie, es natürlich auch dann wiederum leicht ist, gute Fragen zu stellen, die politischen Aspekte aufzuarbeiten, weil es einfach sehr, sehr viele Akten gab, Klammer auf, in diesem Urschuss immer noch deutlich weniger als in anderen Urschüssen, aber weil wir trotzdem alle Akten haben aus allen Verfahren und man sich das eben ganz genau durchgeschaut hat, rechtlich eingeordnet hat, und das macht die Arbeit natürlich auch, macht einfach sehr viel Freude zu arbeiten. So.
Ich mach die Klammer zu. Das war mir jetzt noch wichtig. Was war für dich denn am Anfang die größte Herausforderung? Die Aktenlage, ich meine, du sagst, das waren weniger als in anderen Urschüssen, aber es ist ja trotzdem nicht nichts, und vor allem vielleicht auch die Brisanz der Person oder die Wichtigkeit, die da dahinter steht auch. Oder waren es diese politischen Dimensionen für dich, so okay, wer ist wie verwinkelt, wo kommt das alles her? Oder vielleicht auch so ein bisschen die Verantwortung den Neos gegenüber?
Weniger die Akten. Also ich war da vorher in der Anwaltskanzlei und da hatten wir auch Fälle mit sehr, sehr vielen Akten. Also das war das kleinste Problem. Ich würde sagen, das größte Thema zu dem Zeitpunkt war, dass einfach ganz viele Leute gesagt haben, ja, jetzt seid ihr in der Regierung und in der Regierung, da seid ihr ja mit der ÖVP gemeinsam. Also ihr werdet ja eh nicht kritisch sein, ihr werdet das ja eh nicht machen. Das ist ja eh mehr etwas, das nebenbei rennt und nicht so wichtig ist. Was für uns Neos einfach nicht gilt, weil wir Neos saubere Politik und auch Aufklärung, auch mit der Arbeit von der Steffi in den letzten Urschüssen, als einen großen Markenkern haben und das etwas ist, das wir auch nicht verlieren wollen, auch wenn wir mal in Verantwortung sind, dass es immer Kontrolle braucht und dass das Parlament eben diese Kontrolle ausübt, wo uns Neos ja auch besonders wichtig ist, dass es einen aktiven, lebendigen Parlamentarismus gibt, wo nicht einfach die Regierung bestimmt, was gemacht wird, sondern das Parlament eben seine Kontrollfunktion auch wahrnimmt. Und ich würde sagen, das war das Schwierigste am Anfang, hier auch mal Klarheit zu schaffen, dass wir sehr wohl kritisch sein werden, was wir auch sind. Und aber auch natürlich in der Koalition zu versuchen, dass man trotzdem Einvernehmen hat und man zumindest eine Gesprächsbasis hat und auch die haben wir.
Wie fühlt sich denn dieser Druck an, wenn du weißt, du hast jetzt auch nur so begrenzt Zeit, musst präzise fragen, manchmal vielleicht eine Nachfrage noch stellen, die dann vielleicht irgendwie einen Widerspruch zeigt in dem, was der diejenige ausgesagt hat. Wie fühlt sich das an?
Druck würde ich nicht sagen. Man hat halt begrenzte Zeit, mit der man sich irgendwie überlegen muss, wie man damit umgeht. Man muss Prioritäten setzen. Aber wenn man im Befragen drinnen ist, dann blendet man den Rest eh aus. Also, dass da irgendwie der Standard sitzt und einen Live-Ticker macht und ganz viele Leute zuschauen, das blendet man in dem Moment aus, wenn man im Wesentlichen halt wissen will, was passiert ist und versucht, dass die Person sagt, was passiert ist. Was im Übrigen auch sehr, sehr oft gar nicht so leicht ist, insbesondere bei den Beamten, die da waren, den Exekutivbeamten, den Polizisten, weil... Und das haben wir auch in den Befragungen erlebt und von mehreren Seiten gehört. Es offensichtlich eine Informationsveranstaltung gab vom Innenministerium, wo all diese Beamten, die ausgesagt haben, mal eingeladen wurden und über den Urschuss informiert wurden. Mhm. Jetzt wäre eine Informationsveranstaltung, das macht die Justiz eigentlich auch, aber jetzt wäre eine Informationsveranstaltung nichts Schlechtes. Problem aber, aus dem, was wir gehört haben, hat das eine gewisse Schlagseite, die da mitgegeben wird. Also da wird der Urschuss dann als politisches Tribunal geframed, wo man versucht, dass man Leute irgendwie in eine Falschaussage bringt und man soll quasi möglichst wenig sagen. Und das wird finanziert mit Steuergeld, der Urschuss auch. Das heißt, man hat ja eigentlich dann eine Verwaltungsebene, die mit Steuergeld den Urschuss, der mit Steuergeld finanziert wird, wie soll ich sagen, jedenfalls nicht fördert. Mhm. Das finde ich sehr schwierig, weil die Kontrolle der Verwaltung ja absolut essentiell ist und wir auch durch diesen Urschuss mehr aus Versehen, das hat nichts mit Christian Pilnacek zu tun, aber in diesem Urschuss auch gesehen haben, dass es in der Verwaltung, in der Exekutive eben Dinge gibt, die nicht funktionieren. Es gibt scheinbar eine Unzahl von Erlässen und Richtlinien, die die Beamten vor Ort ausüben sollten, wo die halt sagen, das gibt so viel von oben, ich kann das nicht alles wissen, ich kann das nicht alles umsetzen und einhalten, wo man offensichtlich einmal auch entbürokratisieren müsste in diesem Bereich. Es gibt scheinbar keine Qualitätssicherung, wo man wirklich weiß, wie arbeiten die Beamten, werden diese Erlässe und diese Richtlinien wieder von oben scheinbar runtergestreut werden, als gäbe es kein Morgen, also wirklich jeden Tag was Neues so gefühlt, ob die wirklich dann eingehalten werden. Und ich glaube, genau da muss man einsetzen und es ist immer gut, sich zu überlegen, wie kann man die Verwaltung, die Exekutive besser aufstellen und besser machen.
Mhm. Das Fieberthermometer ist da so ein Dauerbrenner gewesen. Ne?
Unter anderem, ja.
Aber so ein anderer besonderer Punkt bei dem U-Ausschuss ist ja, der findet ja nicht in der Öffentlichkeit statt. Das ist für viele schwer greifbar, weil man zwar die Schlagzeilen liest, man kann sich diesen Ticker durchlesen, aber es ist ein bisschen wie eine Theaterkritik lesen von einer Geschichte, die ich noch nicht gesehen habe. Warum ist die Öffentlichkeit eigentlich weiterhin ausgeschlossen und was geht aus deiner Sicht verloren, wenn BürgerInnen nicht selbst sehen können, wie gefragt oder ausgewichen oder vielleicht mal sichtbar gerungen wird?
Bei mir ist ja der erste Urschuss und ich kannte davor ganz, 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 ganz viel Kritik, dass es in diesem Urschuss ganz, ganz, ganz schlimm hergehen soll und dass es quasi Zustände sind wie gefühlt in der Dritten Republik, wie es teilweise kundgetan wurde. Und dem ist nicht so. Also es ist wirklich ein sachlicher Rahmen. Die Befragungen sind sachlich, also man fragt anhand von Dokumenten, wo man sieht, wo war jemand und hinterfragt halt, was die Personen tun. Aber das Hinterfragen ist ja das Wesentliche. Also wenn ich nicht beginne zu hinterfragen, wieso macht man das, wieso hat man das so gemacht, wer hat das gemacht, dann kann ich mir den Urschuss schenken. Das heißt, diese Kritik, die da schon sehr oft durchschwingt, von wegen, das ist eben ja nur Politik und nur ein Hin und Her, das stimmt nicht. Diese Wahrnehmung teile ich in keinster Weise. Ich glaube, deshalb wäre es eben auch wichtig, dass wir eine Live-Übertragung haben. Das ist auch eine Forderung, die wir schon sehr, sehr lange stellen, damit man sich eben selbst ein Bild davon machen kann. damit auch gewisse Personen, die halt dort aussagen, die eine große Verantwortung tragen, denken wir an ehemalige Minister zum Beispiel, nicht da sitzen und sich 70 Mal entschlagen und sagen, sie können sich nicht erinnern über Dinge, die vor einem Jahr passiert sind, was nicht ganz glaubwürdig ist, sondern dass man diese Verantwortung, die man hier eben hat in hohen Verwaltungspositionen, wie auch als Politiker, dass man die auch wahrnimmt und dann auch der Öffentlichkeit kundtut, wieso man gehandelt hat, wie man gehandelt hat. Macht man auch in anderen Ländern, zum Beispiel in Deutschland.
Wenn wir durch diesen Ausschuss gehen, kommen wir an einem Thema kaum vorbei. Die Datenträger. Ob es jetzt Handy, Smartwatch, Laptop oder USB-Sticks sind, das klingt vielleicht alles nur sehr technisch, aber an diesen Datenträgern zeigt sich ja sehr konkret, ob Beweismittel sauber gesichert wurden, dokumentiert wurden, nachvollziehbar ausgewertet wurden. Warum ist denn das Handy zum Beispiel so zentral geworden? Nicht nur als Gerät, sondern vielleicht, weil daran auch sichtbar wird, wie mit einem möglichen Beweismittel umgegangen ist.
Ich würde die Smartwatch da noch einbauen.
Gerne.
Weil es gab ja zwei Datenträger. Also am Todestag gab es de facto das Mobiltelefon und die Smartwatch. Die Smartwatch hat man sichergestellt, das Mobiltelefon nicht. Das Mobiltelefon hat man nicht nur nicht sichergestellt, man hat es von der Freundin, Lebensgefährtin, wie auch immer man das jetzt bezeichnen will, abgeholt und dann an den Anwalt gegeben, der Witwe. Die Witwe ist eben die Gerichtspräsidentin in Graz vom Strafgericht und die hat das dann bekannterweise vernichtet. Laut eigener Aussage mit einem Bunsenbrenner, einem Beleg, dass das vernichtet ist, den gibt es nicht, den gab es nicht. Aber das ist eben das, was der Weg dieses Handys gewesen ist. Da interessant ist, dass der Prozess von die Polizisten sagen, ja, wo ist dieses Handy, was machen wir damit? Quasi gibt es uns und wir geben es den Angehörigen, Klammer auf, der Witwe und nicht den Kindern, Klammer zu.
Danke.
Dass dieser Prozess nur 1,5 Stunden gedauert hat. Also innerhalb von 1,5 Stunden von, wir haben das Thema Handy mal besprochen mit eben der Anna P. und der Karin Wurm, hinzu, wir geben das dem Rechtsanwalt der Witwe, der Caroline List, sind 1,5 Stunden vergangen. Das ging richtig, richtig schnell. Im Vergleich dazu, wenn wir uns anschauen, was mit der Smartwatch passiert ist, dann wurde die nach 2,5 Jahren immer noch nicht final ausgewertet. Wo man sich ein bisschen fragt, woher die Eile bei diesem Mobiltelefon, dazu nachher noch. Und wo man sich auf der anderen Seite fragt, wieso dauert es 2,5 Jahre, einen Datenträger auszuwerten, nämlich die Smartwatch. Und da sehen wir, dass es hier zwei verschiedene IT-Abteilungen gab, unter Anführungszeichen, die daran gearbeitet haben. Einerseits das C4, also das Bundeskriminalamt, die diesen Datenträger ausgewertet haben und andererseits dann die IT im Justizministerium. Mhm. Und der erste Bericht, der kam eben vom Bundeskriminalamt. Da hat man dieses Smartwatch ausgewertet, eigene Software angeschafft, alles drum und dran und hat dann einen 1200-seitigen Bericht erstellen lassen über die Software. Hat den aber offensichtlich nie geprüft. Also dann hat man quasi gesagt, so, Software erstelle. Software hat erstellt und dann hat man gesagt, ich kann das PDF öffnen, großartig, ich gebe das weiter, mehr mache ich damit nicht. Problem daran, in diesem Bericht waren Gesundheitsdaten nicht enthalten. Also das, wieso man irgendwie eine Smartwatch kauft, weil man sich denkt, man will seine Gesundheitsdaten erfassen, das war in diesem Bericht nicht drinnen. Was man doch durchaus mal hinterfragen könnte, insbesondere nachdem die Ermittler genau diese Gesundheitsdaten haben wollten. Also das war der wesentliche Punkt, den sie haben wollten. Dann kommt der Bericht, da ist nichts drinnen, der Ermittler sieht das und schreibt drauf, keine Gesundheitsdaten vorhanden, weil in dem Bericht eben keine vorhanden sind. Kommt man irgendwann in der Staatsanwaltschaft drauf? Unwahrscheinlich. Lassen wir es jemand anderen prüfen. Gibt es der IT im Justizministerium? Und natürlich finden die Gesundheitsdaten. Die finden die ziemlich schnell, die bereiten die auf. Das war ein sehr kurzer Bericht, da gab es einige Ergänzungsberichte, aber da hat man diese Gesundheitsdaten eben sehr wohl finden können. Und die Frage ist jetzt einerseits, wieso gibt es hier so große Qualitätsunterschiede zwischen diesen beiden IT-Abteilungen und andererseits, was ist das für eine Arbeitsweise, wenn ich sage, gut, ich habe den Bericht, der ist fertig, Punkt, ich schicke den weiter und ich schaue nicht einmal nach, ist das drinnen, was gewollt war, wird da noch mehr gehen? Man überprüft quasi diese Software nicht. Also wozu brauche ich den ITler, wenn er die Software nicht überprüft? Weil einfach das Anstecken und eine Software durchrennen lassen, das ist jetzt nicht das, wofür ich einen ITler per se bräuchte. Das heißt, auch hier hat man eine sehr österreichische Mentalität von wegen, ja, meine Aufgabe ist erledigt, Dankeschön, das geht jetzt weiter in den nächsten und ich bin nicht mehr verantwortlich. Also dieses ein bisschen so dieses quasi Verantwortung, Arbeit eher wegschieben. Was dann schwierig ist, weil das einfach die Ermittlungsergebnisse verschlechtert und das ist auch nichts, das jetzt irgendwie Christian Pilnacek spezifisch ist, das ist einfach generell so. Pilnacek spezifisch ist aber das Handy. Ja, da auch interessant, keine einzige Person wollte irgendwie die Verantwortung übernehmen für diese Entscheidung, das Handy eben weiterzugeben, genau, aus Befand rauszugeben. Und da wissen wir halt schon aus vergangenen Urschüssen, aus den letzten Jahren, wenn man sich egal welches Medium gelesen hat, dass die ÖVP schon ein Thema hat mit Datenträgern und Handys und da auch nicht die beste Erfahrung gemacht haben und da durchaus einige Leute dann auch zurückgetreten sind aufgrund von Chatnachrichten, ne? Wo einfach doch lebensnah anzunehmen ist, dass man sich da gedacht hat, oh je, ein Handy, oh Gott, schon wieder. Noch dazu von Christian Pilnacek, der eben einer der mächtigste Beamte im Justizministerium war.
Aber klar, da muss was für erscheinen. Wahrscheinlich ist da was drauf, was jemand
nicht möchte. Da könnte
was
drum sein. Und da scheint es schon so gewesen zu sein, dass man sich gedacht hat, das gehen wir lieber nicht zu den Staatsanwaltschaften. Was, wenn es zu WKStA kommt? Mach mal nicht. Und das, dieser Anschein erhärtet sich halt vor allem durch ein Tape, in dem Christian Pilnacek aufgenommen wurde, wo er nicht wusste, dass er aufgenommen wurde, also wo er einfach freigesprochen hat und wo Christian Pilnacek davon berichtet, dass eben auf ihn Einfluss geübt wird oder versucht wurde, Einfluss zu üben, dass er eben Ermittlungsmaßnahmen im Vorhinein verrät, dass er gewisse Verfahren abdreht, wo er dann sagt, er wollte das nicht, er konnte das nicht, er macht das nicht, aber es wurde ihm dann vorgehalten. Und dann nennt er namentlich den Wolfgang Sobotka, der ihm dann vorgehalten haben soll, ja, du hast uns ja auch nie geholfen, was willst du eigentlich von uns? Und das ist natürlich ein Verständnis von Politik und Justiz, dass es so nicht geben darf. Und deshalb ist auch eines ganz wichtig, was wir in der Bundesregierung jetzt machen, und das ist die Einführung einer Bundesstaatsanwaltschaft, um hier eben eine vollständige Trennung zwischen Politik und Justiz zu haben.
Dann reden wir doch bitte gleich darüber.
Gern.
Das ist das System, Pilnacek hat das irgendwie ganz gut herausgebracht, dass es offensichtlich Bedarf gibt danach. Nicht nur deshalb schon vorher oder vielmehr, eigentlich hätte es sowas immer schon geben sollen. Möchtest du mal kurz erklären, was ist diese unabhängige Bundesstaatsanwaltschaft überhaupt, was ist deren Aufgabe und wie soll sie zukünftig besetzt sein?
Also der Status quo, oder was jetzt nicht so bekannt ist, ist, wir haben ja die Staatsanwaltschaften. Bei uns sind die Staatsanwaltschaften hierarchisch geordnet. Es gibt andere Länder, da sind Staatsanwälte total weisungsfrei gestellt, so wie Richter es auch sind. Das heißt, da gibt es quasi kein Vier-Augen-Prinzip bei diesen Staatsanwaltschaften, wo ich dann eine Instanz oben drüber habe, die kontrolliert, wie ermittelt wird und ob das passt, sondern da ist quasi jeder wie ein Richter frei. Das ist in Italien zum Beispiel so. Wir haben das andere System. Wir haben ein System, wo ich eine hierarchische Ordnung habe. Das finde ich auch gut so, weil es einfach bei dieser Anklagefunktion, wo man doch das Leben von Leuten wirklich sehr, sehr stark beeinträchtigt, es gut ist, wenn man hier auch eine gewisse Checks and Balances in einer Behörde drinnen hat. Also ein gutes System. Das Problem ist aber, dass dieses System von dieser hierarchischen Kette aktuell an der Spitze die Ministerin hat, also die Justizministerin. Mit der Konsequenz, dass die Justizministerin rechtlich Weisungen geben kann in Einzelstrafsachen. Das, sag mal, da wird ermittelt, sag mal, es gibt einen aktuell ermittelt wird gegen oder rund um Christian Pilnacek zum Beispiel, dann könnte theoretisch die Ministerin sagen, eine Weisung erteilen, wie da vorzugehen ist, ob dort Anklage zu erheben ist, ob dort einzustellen ist, kann sagen, Ermittlungsmaßnahmen mir bitte zuerst sagen. Also da hat man einfach rechtlich eine Vernetzung von Politik und Justiz, die es so nicht geben dürfte, die auch nicht mehr europäischer Standard ist, wo wir auch regelmäßig kritisiert werden, weil das eigentlich ein Aufnahmekriterium ist in die EU mittlerweile, dass ich eine vollständige Trennung habe zwischen Justiz und den Ermittlungsbehörden und auf der anderen Seite eben der Politik.
Jetzt hat man, sie hätte das letzte Wort jetzt gerade?
Sie hat das letzte Wort gerade. Konkret liegt das dann in der Fachabteilung für Einzelstrafsachen, das ist eben die, wo Christian Pilnacek drinnen war. Und man hat sich dann irgendwann gedacht, eigentlich ist das da doch ein bisschen ein blöder Anschein. Dann hat man einen Rat der Weisen oder auch einen Weisungsrat eingerichtet, wo dann gewisse Experten drinnen sitzen und Empfehlungen abgeben, wie die Ministerin quasi oder ihr Haus diese Weisungen zu erteilen hat, um diesem Anschein quasi ein bisschen entgegenzutreten. Ne? Das ist eine sehr österreichische Lösung, das mit einer Arbeitsgruppe zu regeln. Und das, was wir jetzt machen, ist, dass wir eben rechtlich völlig klarstellen, dass die Politik in die Justiz, in die Ermittlungsfunktion nicht eingreifen kann, dass es hier keine Möglichkeit mehr gibt, dass es hier keinen Anschein mehr gibt. Das ist etwas, das rechtsstaatlich extrem wichtig ist. Ich finde das auch wichtig, wenn man bedenkt, dass wir einfach nicht wissen, wer irgendwann hier an welcher Spitze sitzt. Also es ist einfach, man muss die Konzepte und die Systeme, die eine Demokratie prägen, so gestalten, dass sie im Worst Case funktionieren, nicht im Best Case. Und genau deshalb ist uns so wichtig, dass wir das jetzt eben trennen. An der Spitze steht dann eben nicht mehr die Justizministerin, sondern die sogenannte Bundesstaatsanwaltschaft. Das sind drei Personen, also drei Mitglieder, die dann im Kollegialgremium quasi ein bisschen diesem Weisungsrat nachgebildet sich überlegen, wie gehen wir mit diesen Verfahren um, wo erteilen wir Weisungen, was für Weisungen erteilen wir. Und die sind dann eben total, also das ist im Verfassungstext dann festgeschrieben, die arbeiten unabhängig, die sind weisungsfrei. Das Einzige, was sie verpflichtet, sind die Gesetze, die sie natürlich einzuhalten haben. Punkt. Aber sonst sind sie total unabhängig und das ist eben ein System, das es auch in vielen anderen Ländern gibt und das sich sehr bewährt hat.
Sehr schön. Wenn man sich das jetzt vorstellt, wann soll denn das kommen? Also wir sind jetzt gerade an welchem Punkt und bis wann soll es da sein?
Also wir sind jetzt in der Begutachtungsphase.
Mhm. Wer begutachtet momentan?
Begutachten, also Stellungnahmen können alle abgeben, alle die interessiert sind, vor allem natürlich dann auch die Stakeholder, die es betrifft, die Antikorruptionsbubble, die Justizbubble. Und die Begutachtung geht bis 31. August und dann wird man die Begutachtungsergebnisse noch einmal kritisch sich anschauen, einarbeiten und dann sollte das Gesetz in den Nationalrat gehen und dort hoffentlich beschlossen werden. Dazu brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit, das heißt, da sind Verhandlungen mit den Grünen dann natürlich noch wichtig am Weg.
Warum nicht mit der FPÖ?
Weil die FPÖ das Vorhaben generell ausschließt. Also die FPÖ sagt, das braucht man alles nicht. Das passt schon, wie es ist. Mhm. Es ist gut, wenn die Politik auch quasi die Ermittlungsbehörden in Zaum halten kann, unter Anführungszeichen. Es ist ein gänzlich anderer Zugang, den haben die Grünen nicht. Die Grünen wollten dieses Anliegen auch umsetzen, haben es in ihrer Regierungsperiode nicht geschafft, weil man sich an einem Punkt gespießt hat, und das ist das Ernennungsverfahren. Also quasi, wie entscheidet man, wer Bundesstaatsanwalt, Bundesstaatsanwältin werden kann. Und da haben wir jetzt einen Modus gefunden, wo uns einfach wichtiger war, dass wir garantieren, dass es keine politische Auswahl ist. Mhm. Also dass es eine Fachauswahl ist und keine politische Auswahl ist. Ist uns auch gelungen, über eigentlich drei Säulenpfeiler, würde ich sagen. Erstens, es können nur Personen sich bewerben, die 10 Jahre Erfahrung in der Justiz haben, entweder als Staatsanwalt oder als Richter. Das heißt, die Leute, die da in Frage kommen, die haben schon mal eine sehr hohe fachliche Expertise. Ja. Mhm. Und in der Justiz ist es auch nicht gern gesehen, wenn jemand irgendwie parteipolitisch aktiv ist. Also auch da haben wir schon mal einen wichtigen Riegel vorgeschoben. Dann der zweite Punkt ist, dass es eine große Fachkommission gibt. In dieser Kommission sitzen 10 Personen. Das sind die 3 Präsidenten der obersten Gerichtshöfe, also VWGH, VFGH, Oberster Gerichtshof. Das sind 2 Vorsitzende von Strafrechtssenaten des OGHs, hier die Dienstältesten, das sind 2 leitende Oberstaatsanwälte, das ist der Präsident des österreichischen Rechtsanwaltskammer Tages, der Präsident der Notariatskammer und 1 Person aus dem wissenschaftlichen Bereich, also ein Strafrechtsprofessor, der auf 10 Jahre von der UNICO ernannt wird. Das, was uns da besonders wichtig war, was unsere höchste Leitlinie war, ist, dass jede einzelne Person, die hier drinnen sitzt, per Gesetz drinnen sitzt. Dass nicht ein Minister sich irgendwie diese Bestellekommission zusammenbasteln kann und dann zufälligerweise rauskommt, was er gerne hätte, sondern dass einfach von vornherein in jedem Fall gesetzlich klar ist, wer da drinnen sitzt. Jetzt ist die Justiz ein wenig kritisch. Wieso? Weil hier eben der ÖRAG-Präsident drinnen sitzt, der ÖNK-Präsident drinnen sitzt und auch ein Strafrechtsprofessor drinnen sitzt, weil sie sagen, das ist ja systemwidrig. Da haben sie recht, das ist systemwidrig. Es ist aber durchaus sinnvoll. Also ich würde nicht mal nur sagen, dass es ein Kompromiss ist. Ich halte es tatsächlich für sinnvoll, dass man in dieser Fachkommission, die entscheidet, wer die höchste Spitze der Anklagebehörden ist, der Ermittlungsbehörden ist, dass da auch Verteidiger drinnen abgebildet sind, die eben die andere Seite kennen von diesen Prozessen, nämlich die Seiten der Beschuldigten, die ja auch in ihrer Lebensführung enorm beeinträchtigt werden, wenn gegen sie ermittelt wird. Mhm. Und diesen Blick drinnen zu haben, das finde ich gut. Wichtig war uns, dass die aber nie gegen die Justiz intern entscheiden können. Also es braucht eine Zweidrittelmehrheit für Entscheidungen. Diese 2/3, die haben die ganzen quasi Richter, Richterinnen. Da können die 3 nicht einmal ein Veto einlegen. Aber diesen Blick in der Kommission zu haben, das ist durchaus wichtig für ein gesamthaftes Bild. Und dann geht der Vorschlag, also die machen dann quasi, besetzen 1 Person neu. Die machen 1 Vorschlag, nennen 1 Person. Dieser Vorschlag kann dann vom Nationalrat bestätigt oder muss dann vom Nationalrat bestätigt werden. Es ist aber keine Auswahl. Ich kann als Nationalrat nicht irgendwie jemand anderen wählen, auswählen. Ja oder nein. Es ist nur ein Ja oder Nein. Mhm. Und wenn nicht bestätigt wird, dann geht es zurück zur Kommission. Und die Kommission muss neulich einen Vorschlag machen. Sie kann auch denselben Vorschlag noch einmal machen. Das liegt ganz bei der Kommission und wen sie fachlich geeignet sehen. Das heißt, die Auswahl, die liegt nur bei der Kommission und die Politik hat eine rein bestätigende Wirkung.
Okay. Dann kommen wir nochmal zurück zum Urausschuss. Bei der Staatsanwaltschaft Krems, beim Landeskriminalamt und später auch bei der Polizeispitze ist es immer wieder so auch um Zuständigkeiten gegangen und Informationswege. Hast du nach diesen Befragungen mehr Klarheit oder eher das Gefühl, dass Verantwortung zwischen Ebenen hin und her geschoben wurde?
Also mit Blick auf die Staatsanwaltschaften habe ich nicht das Gefühl, dass Verantwortung hin und her geschoben wurde. Da, wo man Verfahren verlagert hat, insbesondere weg von der STA Krems hin zur STA Eisenstadt, da ist das passiert, wenn man gesagt hat, die sind anscheinend befangen. Mhm. Wieso? Weil sich die STA Krems einfach sehr früh medial sehr stark, ich finde, zu stark geäußert hat, weil die gesagt hat, ja, ein Suizid wie er klarer nicht sein könnte. Und das halt recht früh. Was ich erstens nicht gut finde aus einer Ermittlungssicht, weil ich mir das Ergebnis ja nicht vorwegnehmen kann, bevor ich offen ermittelt habe, was hier wirklich der Stand ist. Es ist auch interessant, dass die fallführende Staatsanwältin in Krems nicht sagen wollte, dass es ein Suizid ist. Mhm. Also da wieder interessant, wo kommt diese Info überhaupt her? Weil die fallführende Staatsanwältin hat gesagt, sie will nicht sagen, dass es ein Suizid ist. Sie will sich dazu nicht äußern. Es gibt kein Fremdverschulden. Das ist das einzig Zentrale, aber die Suizidthese kommt nicht von ihr. Das heißt, wo kommt das her? Und dass man hier natürlich das Doppelspiel halt zwischen einerseits Sebastian Kurz, der das am selben Tag gesagt hat, es ist ein Suizid, der das noch dazu mit so einer medialen Breitseite gemacht hat in die Richtung von den Medien und die böse Opposition hat ihn quasi in den Tod getrieben. So kann man halt nicht kommunizieren. Also wenn man so kommuniziert, wenn man nicht von Anfang an sagt, wir sind ja mal offen und wir ermitteln und wir schauen uns alles an, was es hier an Indizien an.
Ja, vorsichtiger sogar noch damit
richtig,
umgehen.
Richtig. Dann ist kein Wunder, dass es nachher Verschwörungstheorien gibt und dass es nachher ganz, ganz große Fragezeichen gibt. Und ich glaube, da hat man kommunikativ viel falsch gemacht. Dementsprechend war es auch richtig, das Verfahren von der STA Krems zu übertragen an die STA Eisenstadt. Mhm.
Eine Sache, die ihr gemacht habt, wenn man ganz zu Beginn dieses Urschusses geht, ihr wart alle vor Ort. Mhm. Würdest du sagen, dass das für dich wichtig war im Nachhinein, das mal vor Ort gesehen zu haben? Hat das irgendeinen Einfluss gehabt darauf, wie du dir die Situationen oder die Gegebenheiten vorgestellt hast?
Absolut ja, weil ein großer Teil von den Befragungen, die wir geführt haben, ging ja genau um die Ermittlungsarbeit am Fundort. Also wie ist man dort vorgegangen, wie hat man abgesperrt, welche Messungen wurden gemacht etc. etc. Und da muss man halt den Ort kennen, um auch überhaupt nachvollziehen zu können, was diese Leute dir sagen. Mhm. Also damit du das verstehst, muss man offen gesagt mal dort gewesen sein. Ich fand es nicht ganz glücklich aufgezogen von der FPÖ. Insbesondere ja, der große Medienandrang mit den Bildern, das ist einfach schräg. Es ist aber schon ein Mittel, das es einerseits im Gerichtsverfahren gibt, aber eben auch in der Verfahrensordnung des Urschusses festgeschrieben ist, dass es hier eine Art Lokalaugenschein geben kann. Mhm. Und der war in dem Fall tatsächlich sinnvoll.
Okay, sehr gut. Jetzt mal ganz ehrlich, in so einem Ausschuss gibt es ja Befragungen, auf die man sich fachlich vorbereitet und andere, bei denen man hofft, dass endlich irgendwie der Knoten aufgeht. Besonders viel Gewicht hatten ja die Termine rund um die Handyübergabe zum Beispiel, die Datenträger und die Verantwortung in den Behörden. Da geht es jetzt nicht nur um einzelne Entscheidungen, sondern auch um die große Frage, wer wusste wann was und wer war am Ende wofür verantwortlich. Auf welche Befragung hast du inhaltlich am meisten gesetzt? Also wo hattest du so das Gefühl, das könnte für die Aufklärung wirklich wichtig sein?
Wir fanden, weil wir diesen Fokus Handy von Anfang an gesetzt haben, weil es das eben etwas ist, sich irgendwie fragt, wie das geht und wie man das macht. Total spannend, dass man die Staatsanwälte befragt, nämlich die Staatsanwälte der Oberstaatsanwaltschaften. Einerseits der WKStA, andererseits der Oberstaatsanwaltschaft. Wieso fanden wir genau die so spannend? Weil die ein Amtsmissbrauchverfahren geführt haben mit Blick auf dieses Handy. Und die WKStA hat festgehalten, ja, diese Herausgabe, die war klar rechtswidrig. Also das war ein Befugnismissbrauch. Aber es ist nicht strafbar. Wieso? Weil die es nicht wussten im Moment. Also ich brauche hier mal die objektive Strafsätze von wegen, man macht etwas Gesetzeswidriges und die subjektive von wegen, man weiß es. Und die Beamten, es ist halt nicht klar genug nachgewiesen, dass die Beamten im Moment wussten, dass sie da etwas Falsches tun. Die haben aber klar gesagt, dass es eben ein Beweismittel war und dass man das eigentlich hätte sicherstellen sollen und dass es vor allem keine Rechtsgrundlage gab für die Herausgabe. Konkret haben sie gesagt, dass alles, was von der Polizei dazu gekommen ist, dass es da irgendwie um die Verlassenschaft ginge, dass es aus dem Sicherheitspolizeigesetz hervorgehe, dass das Schutzbehauptungen sind, dass das absurd ist und es keine Rechtsgrundlage eben für diese Herausgabe gab. Und das Interessante ist, dass das eben nicht nur die WKStA so gesehen hat, das hat dann auch die Oberstaatsanwaltschaft leicht abgeändert, Da gibt es noch die Frage der Wissentlichkeit. Da sind Sie noch anders abgebogen in der rechtlichen Bewertung. Aber im Wesentlichen hat es auch die Oberstaatsanwaltschaft bestätigt, dass eben das eigentlich ein Beweismittel gewesen wäre und es keine Rechtsgrundlage gab, das herauszugeben. Und dann hat es auch noch die Fachaufsicht im Justizministerium bestätigt, dass es ein Beweismittel war und es keine Rechtsgrundlage gab, das herauszugeben. Also es haben einfach alle Ebenen bestätigt. Und trotzdem haben wir Polizist nach Polizist nach Polizist nach Polizist gehört, die uns sagen, ja, das durfte man nicht behalten, dafür gibt es keine Rechtsgrundlage, man musste es rausgeben. Ne? Mhm. Was faktisch falsch ist und das, was mich hier ein wenig stört und irritiert, ist, dass in Ermittlungsverfahren die Staatsanwaltschaft die Herrin des Verfahrens ist. Also das, was die Staatsanwaltschaft sagt, das zählt und nicht das, was die Polizei rechtlich denkt.
Ja. Okay, faszinierend. Bei aller Aufklärung gibt es aber auch Kritik am Instrument selbst, nicht öffentlich, eben begrenzte Zeit, viele Akten, politische Interessen, vielleicht auch Geschäftsordnung. Es gibt auch die bewusste Entscheidung, nicht jeden Nebenschauplatz mitzuspielen, etwa bei privat beauftragten Gutachten. Und da hast du dich für etwas entschieden, was so bis jetzt noch keiner gemacht hat. Du hast gesagt, da stelle ich keine Fragen. Warum?
Eine schöne Abschlussfrage. Also, ein Untersuchungsausschuss nach der Verfassung, nach dem Gesetz, untersucht das Handeln von Behörden und in diesem Fall konkret, ob es auch politische Einflussnahme gab. Also arbeiten die Behörden sauber und ordentlich und gab es hier Einflussnahme. Ein Ausschuss kann nicht feststellen, was eine Todesursache war. Mhm. Wir sind alles keine Mediziner. Interessanterweise hat der Kollege Hafenegger von der FPÖ auch gesagt, na, Covid macht er nicht, weil er ist ja kein Mediziner. Mhm. Aber sich dann hinzusetzen mit Privatgutachtern, die nie die Obduktionsfotos gesehen haben, die Obduktion nicht gemacht haben, da nicht dabei waren, die nur quasi ein Gutachten noch einmal bewertet haben für sich und dann mit denen zu spekulieren darüber, was die Todesursache ist, das halten wir halt für höchst unseriös. Und dann zu sagen, wir zeigen denen jetzt die Fotos und dann sollen sie eine Schnellanalyse machen, was ist denn passiert, und das machen wir noch im geheimen Raum, weil die so klassifiziert sind und darf nachher niemand wissen, was sie gesagt haben, aber sie durften irgendwie eine Schnellanalyse abgeben, das halte ich halt nicht für seriös. Und es ist einfach nicht im Rahmen des gesetzlichen Auftrages des Untersuchungsausschusses, und dementsprechend haben wir uns da entschieden, dass wir da keine Fragen stellen. Interessant zum Zuhören war es dennoch. Interessant wäre offen gesagt auch gewesen, jemanden zu laden, einen Gerichtsmediziner zu laden, der mit diesem Fall noch gar nicht befasst war, der einfach quasi von außen sagen kann, wie läuft es in anderen Fällen ab. Mhm. Aber das war bei denen halt schwierig. Weil dann hat man wieder die andere Seite, die ohnehin alles ganz, ganz kritisch und schwierig sieht bei diesem Ausschuss. Die sagt ja, das sind ja die Pilzgutachter. Natürlich sagen die das. Mhm. Also ich glaube, da wäre ein unbeteiligter dritter Gutachter wäre deutlich sinnvoller gewesen. Mhm.
Jetzt geht's am 16. September weiter.
Genau.
Wen erwartest du dir noch, beziehungsweise wer ist denn schon fix?
Fix ist noch nichts. Die Ladungsliste kommt nächste Woche. Politische Ebene, also mal die politischen Verantwortlichen herzuholen. Und für uns ist halt immer noch der zentrale Punkt die Justiz, die vorher für die Christian Pilnacek selber in den Raum gestellt hat, dass er unter Druck gesetzt wurde politisch, was es nicht geben darf. Und genau in die Richtung sollte es nach unserer Meinung gehen und wir hoffen, dass dementsprechend noch Leute geladen werden.
Also zum Beispiel ein Wolfgang Sobotka.
Zum Beispiel auch ein Alma Sadic. Mhm.
Dann danke ich dir sehr für das Gespräch und viel Glück bei den weiteren Befragungen.
Vielen lieben Dank.